Wir lesen wieder ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, die ersten 7 Verse. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, vom gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Liebe Brüder und Schwestern, bei der Betrachtung des 5. Kapitels der Apostelgeschichte sahen wir, wie wichtig es den Jüngern war und wie wichtig es auch für uns ist, sich auch gegen alle Widrigkeiten zum Namen Jesus zu bekennen und ihn zu verkündigen. Wie wir auch vorhin dem Lied von Dora Rappert gesungen haben: Jesus, Fels, auf den wir gründen, Jesus, Born der Seligkeit, deinen Namen wir verkünden, jetzt und bis in Ewigkeit. Auch wenn es Überwindung kostet, weil man schon immer den Namen Jesus ächtet, ist es unsere Pflicht, im Gehorsam zu Gott immer wieder von Jesus zu reden und von dem, was er für uns getan hat. Mit anderen Worten, wir sollen das Evangelium von Jesus predigen und bezeugen, dass er für uns litt und am Kreuz gestorben ist, dass er von Gott, dem Vater, auferweckt wurde als der Erstling der Toten und dass er nun regiert und wiederkommen wird. Das ist mit kurzen Worten ausgedrückt das Evangelium von Jesus Christus. Aber nicht nur damals spaltete dieses Evangelium ein ganzes Volk in 2 Teile. Das ist auch heute nicht anders. Die einen nehmen das Wort freudig und dankbar an, die anderen aber lehnen es entschieden ab. Wir sahen auch, dass viele mitfolgende Zeichen und Wunder die Verkündigung der Jünger unterstrich und dass sich viele bekehrten. Mehrere tausend gehörten damals zur Gemeinde in den Uranfängen des Christentums in Jerusalem und Umgebung. Aber Lukas berichtete auch von den ersten Schwierigkeiten. Denn wo der Geist Gottes am Wirken ist, da ist auch gleich der Feind mit seinem Sperrfeuer am Werk. Die erste Disharmonie war das heuchlerische Verhalten von Ananias und Sapphira, das Gott zur Warnung für die neue Gemeinde mit ihrem Tod ahndete. Und nun gibt es schon wieder ein Problem in der Urgemeinde. Lukas machte man hin und wieder den Vorwurf, er hätte ein zu idealisiertes Bild von den ersten Christen gezeichnet. Das stimmt aber nicht, denn wir sehen, wie er auch hier wieder von Spannungen zweier verschiedenen gearteter Gruppen in der jungen Gemeinde berichtet. Er hätte es ja auch verschweigen können, zumal diese Angelegenheit dann doch zur vollen Zufriedenheit der Gemeinde von den Aposteln geregelt worden ist. Aber nein, Lukas redet davon und verschweigt es uns nicht. Denn nur so können wir in einer ähnlichen Situation davon lernen. Wir fragen uns natürlich nach unseren eigenen schmerzlichen Erfahrungen in letzter Zeit, waren das damals schon Zeichen einer Spaltungstendenz, die man immer wieder in christlichen Gemeinden beobachten konnte? Wenn ja, dann müssen wir auch darin erkennen, dass Spaltungen vielmehr auf persönliche Differenzen hinweisen und auf menschliche Beweggründe und weniger auf Lehre und dass solche Spaltungen nicht unbedingt als Gott gewollt bezeichnet werden können, wie man es sonst gerne tut. Schon dieses Murren hier in unserem Text weist darauf hin, auch beim alten Bundesvolk wurde ja von solchen Murren berichtet, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war. Der Apostel Paulus nahm auf dieses Murren im ersten Korintherbrief Bezug, wie wir ja eingangs gehört haben. Und Gott verstand dieses Murren gegen Menschen, in jenem Fall eben gegen Moses, durchaus als ein Murren gegen ihn selbst. Denn so lesen wir in 2. Mose 16, wie Mose dem Volk verspricht, dass der Herr ihnen am Abend Fleisch zu essen und am Morgen Brot die Fühle geben wird, darum, dass der Herr euer Murren gehört hat, dass ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir, fragt Mose, euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Und eigenartig ist, dass wie beim Volk Israel damals bei Mose, auch dieses neue Gottesvolk hier um der Speise willen murrt. Also um materielle, um menschliche und nicht um geistliche Dinge willen. Die Kritik richtete sich natürlich in erster Linie auch hier an die Leiter der Gemeinde, nämlich an die Apostel. Denn in ihren Händen lag bisher ja auch die Verwendung und die Verteilung der materiellen Güter. Ob Lukas hier absichtlich dieses belastete Wort Murren gebraucht, um an das Murren der Israeliten gegen Mose zu erinnern, das sich dann auch im Neuen Testament ja fortsetzte im Murren der Juden und der Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus, der ja auch als der neue Moses verstanden wurde. In Johannes 6 wird uns vom Streit der Schriftgelehrten mit Jesus berichtet. Und dort heißt es im Vers 41, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und dann erklärt Jesus ihnen, wie das gemeint ist. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Jedenfalls könnte dieses Murren der einen Gruppe gegen die scheinbare Bevorzugung der anderen Gruppe schon so ähnlich verstanden werden, wie das Murren im Alten Bund und das Murren der Obersten in Israel gegen Jesus. Aber nun müssen wir klären, wer diese beiden Gruppen sind und was sie voneinander unterscheidet, damit wir dieses Murren besser verstehen können. Diejenigen, die hier murren, werden als Hellenisten bezeichnet. Die andere Gruppe, gegen die sich die Vorwürfe richten, sind die Hebräer. Unter den Hellenisten oder den Griechen verstand man Menschen aus solchen jüdischen Familien, die aus den westlichen Ländern nach Jerusalem zurückgewandert waren und nur Griechisch sprachen. Eine Sprache, die damals im Römischen Reich als allgemeine Umgangssprache und Kultursprache galt. Die Hebräer dagegen, die hier in der Mehrzahl waren, stammten aus Palästina oder dem Inneren Orient. Wenn sie auch zum Teil Griechisch konnten, sprachen sie doch als Muttersprache das Aramäische, eine hebräische Umgangssprache, die in der Zeit Jesu in dieser Gegend gesprochen wurde. Ein Ausleger meint dazu, bei der Bedeutung, die das Land Israel als Erbbesitz des Volkes hatte, können wir uns gut vorstellen, dass die Einheimischen ihre ausländischen Volksgenossen verächtlich über die Schulter ansahen. Hinzu kam, dass diese sogenannten Hellenisten sicher nicht nur die griechische Sprache, sondern auch ein gutes Stück griechischer Kultur angenommen hatten und die barbarischen Hebräer auch nicht gerade bewunderten. Schließlich waren in der jüdischen Diaspora neben entschiedenem Festhalten am Ererbten immer auch eine große Offenheit gegenüber dem Heidentum da, eine Offenheit, die menschlich verständlich und deren Konsequenz der Wunsch war, auch den Nichtjuden den Zugang zu Gott zu ermöglichen. Soweit die Meinung des Auslegers. Man kann sich die Kluft zwischen den zwei Parteien ja gut vorstellen, wenn man bedenkt, dass jüdische Eltern in heidnischen Gebieten ihre Tochter zum Beispiel sehr wohl nach der römischen Jagdgöttin Diana nennen konnten. Die Weltoffenheit der Hellenisten und die pharisäisch-gesetzliche Frömmigkeit der Hebräer konnten schon eine Gemeinschaft zerstörende oder zumindest behindernde Reibungsfläche in dieser neuen Gemeinschaft der Christen darstellen. Andererseits, so man bemerkt ein Ausleger, kann man natürlich verstehen, dass der Impuls zur Mission unter Heiden, mit denen die hellenistischen Juden vielfach ja freundschaftliche, ja sogar verwandtschaftliche Beziehungen verbanden, gerade von ihnen ausging. Sie waren also offener für eine Heidenmission. Die eigentliche Schwierigkeit war nun die, dass die Witwen der Hellenisten bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Bei dem Wort Bedienung oder Dienst, Diakonia, sind hier speziell die Dienste gemeint, die zur Vorbereitung einer Mahlzeit nötig waren. Und im Judentum war es schon immer üblich, täglich Speisen an wandernde Arme auszugeben und wöchentlich Speisen und Kleidung an einheimische Bedürftige abzugeben. Und so hat es auch hier in der Urgemeinde eine Art Essensausgabe gegeben, wie man das heute bei uns nicht nur von kirchlicher Seite den Armen und Bedürftigen gegenüber in den Städten da und dort schon tut, weil die Armut in Deutschland, besonders auch unter den Kindern, heute immer mehr zunimmt. Die Ärmsten damals aber waren die Witwen. Ein Ausleger spricht die Vermutung aus, dass es sich bei den Witwen der Hellenisten auch um die ursprünglichen heidnischen Ehefrauen von inzwischen verstorbenen Diaspora-Juden gehandelt haben könnte. Er sagt wörtlich, der Hintergrund der Vernachlässigung wäre dann die Nichtanerkennung der heidnischen Frauen als Vollmitglieder der christlichen Gemeinde. Und Apostelgeschichte 6 wäre nichts anderes als ein Vorspiel zu dem späteren Streit um die Heidenmission. Aber wie schon gesagt, die Ärmsten und Rechtlosesten waren damals eben die Witwen, die sich auch am wenigsten gegen Ungerechtigkeit wehren konnten. Denn eine Erwerbsmöglichkeit für Frauen überhaupt gab es ja im Altertum kaum. Und wenn eine Frau Witwe wurde und nur kleine oder gar keine Kinder hatte, die für ihren Unterhalt sorgen konnten, so kam sie sehr schnell in eine große Not hinein. Und da setzte zunächst die Fürsorge der jüdischen Gemeinde ein und später auch der christlichen. Und das ist auch das, was wir heute Diakonie nennen, als ein soziales Engagement der Kirchen. Aus den Anweisungen des Apostels Paulus an Timotheus in Kapitel 5 seines ersten Briefes ersehen wir, wie die Fürsorge für die Witwen gerade deshalb ein besonderes Anliegen und ein besonderes Aufgabengebiet der Gemeinde war. Wenn nun Witwen darbten, so versagte die liebevolle Fürsorge der Gemeinde, was sich sofort störend auf die brüderliche Verbundenheit und den inneren Frieden auswirken musste. Bei der täglichen Versorgung der Bedürftigen in der neuen Gemeinde funktionierte das hier jedenfalls noch nicht so recht. Und darum dieses Murren der Benachteiligten. Und diejenigen, die bis dahin für diesen Dienst verantwortlich waren, waren nun einmal die Apostel. Und diese schätzten die äußere Fürsorge auch nicht gering ein. Dass Witwen in der Gemeinde hungern, das konnten sie nicht einfach so hinnehmen. Hier musste Abhilfe geschaffen werden. Und daran sollte sich die ganze Gemeinde beteiligen. Und an diese wandten sie sich nun. Es heißt hier im Vers 2, die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Zu Recht erkannten sie, dass sie hier nun eine Teilung der Aufgaben vollziehen mussten. Denn es ging nicht an, dass die Apostel das Wort Gottes vernachlässigten, auch das Gebet, nur um der Dienste an den Tischen willen. Sie standen hier wohl auch im Gebet vor dem Herrn und erkannten, dass es bei dieser Menge von Gläubigen doch auch Männer geben musste, die so tüchtig und gewissenhaft waren, dass sie diesen Dienst auch tun konnten. Sicher gab es unter ihnen auch solche, die Jesus schon länger nachgefolgt sind, ihm sogar noch persönlich kannten, ja vielleicht sogar von Anfang an dabei waren. Deshalb sprachen sie zu der Menge weiter, in Vers 3 und 4, so seht euch nun Brüder um, nach Brüdern, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und voll Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Diese weise Entscheidung erinnert uns auch an den Rat des Jethro, den er seinem Schwiegersohn Moses gab, als er sah, wie dieser oft kleinste Streitigkeiten unter den Volksgenossen schlichten musste. Auch ihm drohte damals alles über den Kopf zu wachsen. Nach dem Rat seines Schwiegervaters berief er dann tüchtige Männer aus dem Volk, über 1000, über 100, über 50 und über 10, die kleineren, weniger komplizierten Klagen nachgehen und Streitigkeiten schlichten konnten, ohne dass Mose damit belastet wurde. Mose konnte sich dann den wirklichen, wichtigen Dingen widmen, wie zum Beispiel dem Gesetz und dem besonderen Umgang mit Jahwe, dem Herrn. Und darin sahen auch die Apostel zu Recht ihre Hauptaufgabe. Denn schließlich waren sie, die von Jesus selbst auserwählten 12, die von Anfang an mit Jesus zusammen waren und deshalb am besten um das Anliegen Jesu Bescheid wussten. Und sie hatte er ja ausgesandt, damit sie die Botschaft des Evangeliums weitertragen sollten. Dabei fiel aber nun auch den 12 die Aufgabe zu, die Voraussetzung zu diesem Dienst der Armenpflege festzulegen. Einen guten Ruf erwarteten sie ebenso wie Geistesfühle und Weisheit von diesen Armenpflegern. Fähigkeiten wie Organisationstalent oder kaufmännisches Denken oder sonstige für einen solchen Dienst wichtige Gaben waren für die Apostel also nicht die Hauptsache, sondern ihre geistliche Reife. Den Gemeindemitarbeitern sollten immer auch die geistlichen Anliegen in einer Gemeinde verstehen und mittragen können. Ein guter Ruf ist nötig, weil der Umgang mit den anvertrauten Gut Versuchungen und manchmal auch üble Nachrede zur Folge haben können. Und auch Weisheit ist nötig, um in einer solchen schwierigen Situation keinen zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Der Menge der Gläubigen gefiel nun diese Lösung und sie wählten aus der Mitte der Gemeinde 7 fähige geistliche Männer, die diesen Dienst tun sollten. Warum es gerade 7 sein sollen, wird hier nicht gesagt. In jüdischen Gemeinden jedoch bestand der Ortsvorstand meistens aus 7 Männern, die auch die 7 einer Stadt genannt wurden. Wahrscheinlich haben die Apostel hier an diese Gepflogenheit im Judentum gedacht. Allgemein wird dieser Bericht hier in Apostelgeschichte 6 als die Wahl der 7 Diakone bezeichnet. Besser aber wäre die Bezeichnung die Wahl der 7 Armenpfleger. Denn erst später wird davon berichtet, dass Älteste und Diakone in Gemeinden eingesetzt wurden. Erst dann wurden auch die Voraussetzungen zum Ältestenamt und auch zum Amt der Diakone von Paulus angesprochen und bestimmt. Hier zu Beginn der Gemeinde gab es aber nur die Apostel. Sie waren die Leiter dieser Anfangsgemeinde in Jerusalem. Die Armenpfleger, die nun von der Gemeinde gewählt wurden, hatten also mit dem späteren eingesetzten Amt der Diakone nichts zu tun. Sie waren also eindeutig für diese Aufgabe an den Tischen zuständig. Sie sorgten nun dafür, dass niemand bei der materiellen Versorgung benachteiligt wurde. Es ist gut verständlich, dass hier lauter Männer gewählt wurden, die Namen mit griechischem Klang hatten und deshalb wohl zu den Hellenisten gehörten. Denn sie sollten ja besonders auch auf eine bessere Versorgung gerade dieser Gruppe achten. Gleichzeitig konnte das aber auch ein Vertrauensbeweis sein, um die Hellenisten auch auf diese Weise verstärkt in die Gemeinde zu integrieren und einzubinden. Und sicher wäre das auch heute in manchem Fall ein Weg, Glieder unserer Gemeinden, die aus irgendeinem Grund ausscheren wollen, neu in die Mitte zu nehmen. Wenn wir darauf mehr achten würden, dann gäbe es in unserem Land unter den wahren Christen sicherlich auch weniger Trennungen und Spaltungen. Nur 2 Namen von diesen 7 finden wir später in den weiteren Berichten in der Apostelgeschichte wieder. Da ist zuerst Stephanus, der schon bei der Aufzählung als ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes bezeichnet wird. Der Abschnitt nach unserem Text in Kapitel 6 und das ganze siebte Kapitel berichtet von ihm, berichtet von seinem Zeugnis, von seiner gewaltigen Evangeliumspredigt vor dem Hohen Rat und schließlich von seiner Steinigung. Er war ja der erste Märtyrer um Jesu willen. Kapitel 8 berichtet dann noch von Philippus, der auch missionarisch in Samaria tätig war und dem Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium von Jesus verkündigte und ihn auch taufte. Zu Philippus wäre noch zu sagen, dass er nach Meinung der meisten Ausleger nicht mit dem Apostel Philippus identisch ist, der in Johannes 1 Nathanael zu Jesus führte. Denn hier werden ja die 12 Apostel als Gruppe den 7 Armenpflegern als Gruppe gegenübergestellt. Aus der Tätigkeit und dem Wirkungskreis dieser beiden Männer, Stephanus und Philippus, sehen wir aber auch, dass ihr Dienst deshalb nicht unbedingt nur auf die Armenpflege beschränkt blieb. Den beiden jedenfalls lag auch die Missionstätigkeit sehr am Herzen. Und daran erkennen wir, dass ihre Wahl zum Dienst der Armenpflege nicht in der Absicht geschah, ihnen das Wort zu verbieten. Ihr Amt verpflichtete sie zwar, für die äußeren Bedürfnisse der Gemeinde zu sorgen und machte sie so für diesen Teilbereich des Gemeindelebens verantwortlich. Was sie sonst noch an Zeit und Kraft am Dienst im Weinberg des Herrn aufwenden konnten, das stand in ihrer freien Entscheidung. Von den anderen 5 Armenpflegern hört man weiter nichts. Bei alten kirchlichen Schriftstellern liest man gelegentlich noch etwas von dem einen oder anderen. Um das Jahr 180 soll der Kirchenvater Irenäus den letztgenannten in der Liste der Armenpfleger Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien, erwähnt haben. Er war ein geborener Grieche. Er war also ein Heide, der zum Judentum konvertiert war. Er wird von diesem Bischof als der Urheber der Lehre der Nikolaiten bezeichnet, einer Sekte, die unser Herr Jesus in den Sendschreiben an Ephesus und an Pergamon in der Offenbarung verurteilt. Nach dem Bericht von Kirchenvätern sei die Sexualität der Stolperstein für Nikolaus geworden, unter dem Deckmantel einer angeblich höheren Geistlichkeit. Man muss das Fleisch verachten, soll Nikolaus gesagt haben, und so der Zügellosigkeit verfallen sein. Und dass er als letzter unter den Armenpflegern genannt wurde, vergleicht man auch mit dem letztgenannten Jünger Judas, der zum Verräter geworden war, und setzt ihn so auf die gleiche Stufe mit ihm. Und sollte dies tatsächlich zutreffen, dann würde das auf ihn passen, was der Apostel Paulus im Galaterbrief erwähnt und was Judas in seinem Brief so ausdrückt: Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Hier sehen wir auch, wie Satan selbst die Auserwählten zu verführen versucht, wie es Jesus ja schon vorausgesagt hat und davor gewarnt hat. Und deshalb mahnt auch Petrus in seinem zweiten Brief: Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Ähnlich wie den Nikolaiten erging es ja mancher Glaubensgemeinschaft bis in unsere Tage hinein, die mit extremer Enthaltsamkeit, mit Gesetzlichkeit begannen und dann in Ausschweifung endeten. Satan findet immer unseren schwächsten Punkt, und da setzt er dann auch an. Ja, selbst ein Verkündiger der Botschaft, wissen wir ja, steht in der Gefahr, anderen zu predigen und doch selbst verworfen zu werden. Zur Einführung in ihr Amt und zur Zurüstung für das Amt werden die Gewählten nun vor die Apostel gebracht. Nach dem Aufzählen der Namen heißt es jetzt nämlich im Vers 6: Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen ihre Hände auf. Mit diesem alten biblischen Brauch, segnend die Hände auf jemanden zu legen, der des Herrn besondere Kraft zum Wahrnehmen einer Aufmerksamkeit braucht, werden auch diese sieben für ihr Amt zugerüstet. Nicht die Aposteln, sondern Gott selbst ist hier der Handelnde. Denn er, der Herr seiner Gemeinde, sorgt dafür, dass sie nicht untergehe, sondern wachse und zunehme. Und deshalb schenkt er auch den armen Pflegern die Kraft aus seiner Fülle, die sie zu ihrem Dienst nötig haben. Wie wir nun aus dem letzten Vers unseres Textes erkennen, geht die Gemeinde aus diesen Spannungen, aus diesen Schwierigkeiten und diesen Problemen, die eine Spaltung zur Folge hätte haben können, jetzt aber durch die Gnade des Herrn bewältigt und gelöst wurden, gestärkt hervor. Das Resultat ist nun, wie Lukas in Vers 7 schreibt, dass das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wenn nun Lukas ausdrücklich von diesen Priestern sagt, dass sie dem Glauben gehorchten, so beschreibt er damit, wie es eigentlich mit der sogenannten Entscheidung für Jesus bestellt ist. Schlatter sagt dazu sicher zu Recht, wie ich meine, der Glaube entsteht im Menschen nicht durch seinen Willen oder Verstand, sondern als Gabe Gottes. Das Wort, das der Mensch hört, erfasst ihn mit seiner Wahrheitsmacht und erweckt in ihm gläubige Zustimmung. Das Erlebnis, das ihm damit widerfährt, schafft in ihm die Gewissheit des Glaubens. Aber nun kommt die Probe und Entscheidung, ob der Mensch sich dem ihm gegebenen Glauben widersetzt, ihn mit allerlei Ein- und Ausreden bekämpft, seine ihm widerstrebenden Neigungen über ihn herrschen lässt und ihn deshalb aus dem Herzen ausstößt, oder ob er ihm gehorcht und die Seele in das legt, was ihm als Wahrheit gewiss geworden ist. Dadurch, dass wir dem uns gegebenen Glauben gehorchen, werden wir wirklich wir, die Glaubenden. Vorher war der Glaube in uns und wir konnten ihn bewahren oder auch wieder verstoßen, verdrängen, verderben. Gehorchen wir ihm, so ergreifen wir die Gabe Gottes mit dankbarem Willen und dadurch wird sie unser Eigentum. Soweit Schlatter. Dass nun auch Priester kamen, das erwähnt Lukas bewusst, denn er wusste, dass dies für sie sehr schwer sein musste. Denn gerade die Obersten und der hohe Priester, also ihre Standesgenossen, schmähten Jesus und verachteten seine Gemeinde. Das war doch eine große Hürde für die Priester. Und eigentlich brauchten sie ja die Versöhnung durch Jesus nicht, so konnten sie sich einreden aufgrund ihres Amtes, das sie doch heiligte. Trotzdem gehorchten sie nun dem Glauben. So sehen wir, wie der Herr seiner Gemeinde dafür sorgt, dass die Gemeinde weiter gebaut und nicht niedergerissen wird. Und dazu dienen eben auch Schwierigkeiten und Probleme, die mit menschlichen Augen gesehen leicht zu ihrem Untergang führen können. In einem Buch mit dem Titel »Wie in einem Spiegel« gibt es ein Kapitel mit der Überschrift »Der Weg des Christen«. Man könnte es auch »Den Weg der Gemeinde« nennen. Und da erzählt Ernst Modersohn, was er von einem Bildhauer gelernt habe. Als er einmal an seiner Werkstatt vorbeikam, wurde gerade ein ziemlich großer Marmorblock abgeladen. Er fragte den Bildhauer, was er denn damit anfangen wolle. Dieser antwortete, da sitzt eine Germania drin, nur der Dreck muss weg. Mit seinen Künstleraugen sah er schon in dem Stein eine Germania. Für ihn galt nur noch, der Dreck muss weg. Der Dreck muss weggeschlagen werden, das überflüssige Gestein. Und dann käme eben die Germania heraus. Nach einigen Tagen konnte man auch schon eine Gestalt in plumpen Umrissen erkennen. Und nach ein paar weiteren Tagen erkannte man eine weibliche Gestalt. Richtig, eine Germania kam aus dem Stein heraus. Nun sind Sie wohl fertig, fragte Modersohn den Meister. Da lachte er und sagte, jetzt fängt es erst richtig an. Er legte den Meißel weg und nahm einen Kamm mit eisernen Zähnen zur Hand. Jetzt kommt die Feinheit dran, sagte er. Und Modersohn sagt, seine Worte sind mir nachgegangen, ich habe sie nicht vergessen können. Sind wir nicht auch so ein ungefügiger Block, in dem aber schon ein Bild steckt. Das Bild des Heilandes, der in unserem Leben Gestalt gewinnen soll und will. Nur der Dreck muss eben weg. All das Sündhafte, das egoistische Wesen muss abgeschlagen werden, damit das Bild Jesu endlich in Erscheinung treten kann. Da nimmt der Herr den Meißel der Trübsal und der Leiden, um uns von diesem Dreck zu befreien. Wenn der Marmorblock hätte schreien können, hätte man sein Geschrei im ganzen Ort gehört. Wir allerdings können schreien und wir tun es auch, wenn der Herr den Meißel ansetzt, um uns zu behauen. Doch wie töricht ist das? Eines Tages fragte Modersohn den Meister, was machen Sie aber, wenn Sie etwas zu fest gehämmert haben und ein zu großes Stück abgesprungen ist? Er wollte wissen, ob dann die ganze Arbeit umsonst gewesen sei, ob er sie von vorne anfangen müssen oder ob es ein Mittel gäbe, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Der Meister sagte dazu nur kurz, kommt nicht vor. Auch beim nochmaligen und dritten Nachfragen hieß es nur, kommt nicht vor. Modersohn sagt hier, das war ihm eine Predigt fürs ganze Leben. Und ob es bei diesem Meister wirklich nie vorgekommen ist, das konnte man ja nicht wissen. Aber das kann man wissen. Bei unserem Gott kommt es sicherlich nicht vor. Er weiß jedem Schlag des Meißels so viel oder so wenig Kraft und Nachdruck zu geben, wie es gerade nötig ist. Er schlägt bei mir und dir nichts herunter, was nicht in den Abfall gehört. Darauf können wir uns felsenfest verlassen. Das gilt für jeden einzelnen seiner Kinder. Und das Gleiche gilt auch für die Zubereitung der ganzen Gemeinde. Dass jetzt auch Theologen und Amtsdiener der jüdischen Gemeinde zum Glauben fanden, ist ein gutes Beispiel dafür. Und später kam auch noch der Apostel Paulus, der zu den Füßen Gamaliels, eines großen theologischen Lehrers in Israel gesessen ist, hinzu und wurde ein auserwählter Bote Gottes, der die Botschaft von Jesus in die ganze damals bekannte Welt hineintrug. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gesehen, dass es auch in der Urgemeinde schon Spannungen gab. Wir sind auch als gläubige Christen in einer Gemeinde Jesu doch immer noch Menschen mit der Sünde behaftet und reagieren deshalb auch auf Probleme und auf Schwierigkeiten miteinander mit Spannungen, mit Murren, mit Gruppenbildungen und mit Streit. Schon bei den Jüngern fing das doch an, als sie in Jesu Gegenwart miteinander stritten, wer wohl der Größte unter ihnen sei oder wer einmal in der Ewigkeit zu Rechten und zu Linken Jesu sitzen dürfe. Das Allianzblatt Idea ist gerade in der neuesten Ausgabe auf das Problem der Spaltungen eingegangen mit dem treffenden Titel »Bis dass der Streit euch scheide«. Darin wird festgestellt, dass diese Tendenz gerade die christlichen Kirchen schon von Anfang an bedroht hat, die Tendenz zur Spaltung. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, Bischof Friedrich Weber, hat vorgerechnet, dass es bis zum Jahr 1900 schon 1900 verschiedene christliche Denominationen bzw. christliche Glaubensgemeinschaften gab. Und heute seien es schon rund 38.000. Und das alles nur, weil Christen nicht wissen würden, wie sie bei unterschiedlichen Auffassungen unter einem Dach bleiben sollen. Dabei hat ein amerikanisches Forschungsprojekt nachgewiesen, dass es Gemeinden mit schweren inneren Konflikten immer schwerfällt, neue Mitglieder zu gewinnen. Der Zoff oder Streit unter Christen ist offenbar ein großes Missionshindernis. Einige wenige Nörgler, so bemerkt das Blatt, lähmen die Entwicklung einer ganzen Gemeinde. Bei Lösungen solcher Probleme will uns aber auch unser Text heute zeigen, wie Abhilfe geschaffen werden kann. Man muss einander anhören, man muss miteinander reden und man muss darüber beten und dann das tun, was der Gemeinde, was dem Werk des Herrn nützt. Und dann sind auch Sprachprobleme zum Beispiel kein Hindernis, wie hier zwischen den Hellenisten und den Hebräern. Und wenn Probleme geistlich so gelöst werden, wie hier in der Urgemeinde, dann gibt es ein positives Resultat. Dann segnet der Herr, dann schenkt er wieder Einigkeit, dann schenkt er wieder Missionsfreudigkeit und Wachstum. Und einen solchen großen Herrn haben wir, der ein angefangenes Werk, auch das Werk einer Gemeinde, von der wir wissen und unsere Väter es schon gesagt haben, dies ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen, nicht zugrunde gehen lassen wird, sondern er wird es vollenden zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Auch wenn der Herr da und dort noch wie ein Bildhauer mit seinem Meißel Dreck, das heißt überflüssiges Gestein, weghauen muss, er wird sein Werk auch an seiner Brautgemeinde vollenden. Ich glaube, das ist auch die besondere und die tröstliche Botschaft unseres Textes für uns heute. Dem Herrn sei Dank, dass wir sein Werk sind und dass wir auch Werkzeuge in seiner Hand sein dürfen, damit dieses herrliche Werk der Gemeinde Jesu zu seiner Ehre und ihm zum Ruhm vollendet werden darf. Amen.